Im Kirchenjahr ist der November und auch die Adventszeit sehr stark davon geprägt, dass wir eben nicht in einer zyklischen Zeit leben, wie es zum Beispiel die asiatischen Religionen sagen, dass alles eine ewige Wiederkehr sei, sondern dass genauso wie unser Leben auf ein individuelles Ziel zusteuert, wird auch die Weltgeschichte auf ein Ziel zusteuern. Auf die Wiederkunft Jesu Christi, die Errichtung des sichtbaren Gottesreiches. Ankunft, Advent, die Adventszeit ist sehr stark von genau dieser Fragestellung auch geprägt. Was bedeutet das für unser Leben, dass Christus nicht nur der Gekommene ist, sondern der Wiederkehrende, der Kommende? Und auch der Ewigkeitssonntag ist in seinen Predigttexten, die in einer Perikopenordnung, wie es so schön heißt, vorgegeben sind, ganz stark davon geprägt. Und wir haben heute einen Text, den man eigentlich am besten als Bild darstellt. Gefunden habe ich dieses Bild bei einer Webseite von einer amerikanischen Kirche, die aber sehr eindrucksvoll diese 10-Zahl von 10 Frauen wiedergibt, die vermeintlich alle gleich und doch ganz unterschiedlich sind. Und dazu hören wir ein Gleichnis, das Jesus einmal erzählt hat. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Was für eine Geschichte. 10 sind es. Eine runde Zahl. Wahrscheinlich erzählt sie Jesus so, damit wir sie uns an allen 10 Fingern wieder abzählen können. Wir an unseren Fingern uns daran erinnern, was denn gilt, wenn Gott sich unter den Menschen eine Gemeinde sammelt, die zu ihrem Herrn Jesus Christus gehört. Ganz handfest sollen wir begreifen, was es bedeutet, diesem Bräutigam entgegenzugehen. Und wir müssen nicht wie andere ohnmächtig in eine dunkle Zukunft starren, sondern können uns auf ein Fest vorbereiten, das uns erwartet. Und so ist die Weltgeschichte wie auch die Geschichte unseres eigenen Lebens eine Geschichte, die auf ein himmlisches Hochzeitsfest zugeht, zu dem wir eingeladen sind. Das ist das Bild, was er verwendet. Und alles, was wir bisher von unserem Herrn Jesus Christus bekommen haben, und sei es Brot und Wein beim Abendmahl, die dazugehörige Gemeinschaft untereinander, es ist alles nur ein ganz kleiner Vorgeschmack auf das üppige Festessen, das uns erwartet. Das heißt Ewigkeitssonntag. Menschen zu sein, die mit aufrechtem Gang und voller Vorfreude auf Gottes Ewigkeit zugehen. Und deshalb das Erste, ja, wir gehen auf ein Fest zu. Und das ist wahrscheinlich sogar die wichtigste, die entscheidende Botschaft unserer Geschichte. Jesus predigt mit dem Bild des schönsten Festes, das auf Erden gefeiert wird. So beginnt er seine Rede von der Endzeit. Er beginnt mit diesem Bild und nicht mit einem Bild, das ich mal bei einem Journalisten gelesen habe. Der schreibt auch, wir seien alle eingeschlafen. Soweit stimmt sein Bild mit dem Gleichnis von Jesus noch überein. Aber er sagt, wir sind eingeschlafen in einem wunderschönen Ausflugsboot. Die Sonne und die sanften Wellen hätten uns schläfrig gemacht. Und jetzt lägen wir träumend in diesem Boot und würden gar nicht merken, dass wir längst gefährliche Stromschnellen erreicht hätten, die in einem tosenden Wasserfall endeten. So sehen normalerweise unsere Zukunftsbilder aus, die wir hören. Ein Boot, das auf einen Wasserfall zutreibt und jetzt wacht endlich auf und fängt an, hektisch zu rudern, sonst erreicht ihr das rettende Ufer nicht mehr. Am Ende kommt nämlich der tiefe Abgrund. Das wollte der Journalist mit seinem Bild rüberbringen. Aber Jesus bewegt sich in einer so ganz anderen Bildwelt. Dort steht nicht ein Abgrund, sondern ein Hochzeitsfest am Ende. Und das sollen wir als Gemeinde den anderen vormachen, dass wir unserem Herrn entgegengehen, der ein Fest für uns vorbereitet hat. Und so können wir jetzt in gespannter Erwartung leben, so wie Gäste sich freuen, die zu einem Hochzeitsfest eingeladen sind. Ich hatte in diesem Jahr wieder mehrere Trauungen zu gestalten und das ist jedes Mal ein ganz spezieller Moment, der mich bei den Hochzeiten besonders bewegt. Dann nämlich, wenn die Musik einsetzt und alle in der Kirche aufstehen und sie strahlend Braut und Bräutigam empfangen. Und ich staune dann immer, wie sich alle herausgeputzt haben. Was für ein Glanz plötzlich in den Augen der Schwiegereltern steht. Wie die nervigen Tanten noch ein letztes Mal an der Frisur der Blumenkinder herumzupfen. Das gehört alles dazu. Ja, besonders die Kinder haben schon seit Tagen drauf zugelebt. Sie sind oft diejenigen, die am meisten verzaubert sind von der Schönheit einer Hochzeit. Vielleicht freuen sich ja die Kinder bei den Hochzeiten auch deshalb am meisten, weil sie nicht in ihrem Sakko den berühmt-berüchtigten Briefumschlag mit den 50 Euro pro Person mittragen müssen, die von jedem Gast erwartet werden. So jedenfalls ist das in Norddeutschland. Da wird gleich beim Gratulieren noch vor dem Anschneiden der Brauttorte dieser Umschlag überreicht, sozusagen der Eintritt bezahlt. Und erst dann darf man sich mit guten Gewissens übers Buffet hermachen. Das Hochzeitsfest bei Jesus ist anders. Wir sind eingeladen, Gäste des Bräutigams, ohne Wenn und Aber. Da gibt es nicht mal einen Geschenktisch. Wir dürfen uns gleich an den reich gedeckten Tisch setzen. Und Sie merken, ich möchte erst einmal dieses Bild wirken lassen, das Jesus verwendet. Wir gehen unserem Herrn Jesus Christus entgegen, können uns darauf freuen, wie Gäste, die zu einer Hochzeit eingeladen sind. Und noch mehr, wir dürfen sogar ein Ehrenamt bei dieser Hochzeit übernehmen. Vielleicht geht's uns dabei wie den Blumenkindern in der Kirche, dass wir stolz sind und gleichzeitig Lampenfieber haben. Wir sollen Ehrendamen und Ehrenmänner sein, die herausgeputzt sind für den kommenden Bräutigam, um ihm entgegenzutreten und ihn in den himmlischen Ballsaal zu begleiten. Bereitet dem Herrn den Weg. Denn er kommt mit Pracht, heißt es beim Propheten Jesaja. Wie wäre das, wenn wir unsere christliche Ethik, unseren christlichen Lebensvollzug ganz von diesem Bild leiten lassen? Dann ist Christsein eben nicht in erster Linie davon bestimmt, jetzt bloß nichts falsch zu machen, bloß immer anständig und unauffällig zu sein, sondern dann ist unser ganzer Lebensstil von einer festlichen Aufbruchsstimmung geprägt. Wir sind Ehrenfrauen, Ehrenmänner des kommenden Bräutigams und deshalb aufgefordert, unser Leben nicht einfach zu verleppern, sondern festlich zu führen und zu gestalten. Aber die Zeit wird lang. Ich rede jetzt nicht davon, dass meine Predigt lang wird, das kann auch mal passieren. Nein, die Zeit des Wartens, auf den Bräutigam wird lang. Und Jesus hatte das offensichtlich schon im Blick. Das ist offensichtlich kein Betriebsunfall, kein Irrtum der Geschichte. Das war von vornherein schon so angelegt. Sonst hätte Jesus das Gleichnis vom langen Warten gar nicht erzählt. Nur wir haben es uns als Kirche ganz schön gemütlich gemacht. Gesäßig sind wir geworden. Wir kommen irgendwie nicht mehr recht aus dem weichen Sofa hoch, in dem wir längst versunken sind. Und erlauben Sie mir das Bild aus dem kernigen Griebenwurstbrot, das die erste Christenheit noch in ihrem Wanderrucksack hatte, ist doch längst die schwere Sahnetorte geworden, die man bestenfalls auf dem weichen Plüschsofa noch einnehmen kann. Und diese eigentümliche Gemütlichkeit hat sich vermengt mit einer furchtbar geschäftigen Ungemütlichkeit, nämlich mit einem besten organisierten Durcheinander. Schon lange geht das so, schon seit Jahrhunderten. Da ist so viel Unruhe da, aber nicht mehr die Unruhe, die ausgeht aus dem Ruf, er kommt, sondern stattdessen eine Geschäftigkeit, die irgendwie versucht, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und dann wird Christi kommen, im Kalenderturnus zelebriert, nur noch durch ein harmloses, im Kerzenschummer beleuchtetes Christkind. Und das war's dann auch schon. Aber sein Wiederkommen an Mitternacht, wie es dort heißt, also am Wendepunkt hin zum neuen ersten Tag der Schöpfung, zum ersten Tag der Neuschöpfung, sein Gericht und seine neuschaffende Kraft, das ist in so weite Ferne gerückt. In afrikanischen Gottesdiensten ist das noch ganz anders. Da ist was von dieser Aufbruchsstimmung zu spüren. Ich habe das selber erlebt. Bewegend ist das und zugleich zutiefst beunruhigend. Aber bei uns in Deutschland laufen oft Gottesdienste nur noch turnusgerecht ab und die Gemeindekreise, die Kreisen und die Kirchenleitungen lesen Statistiken und Haushaltspläne und die Diakonie funktioniert als Dienstleistungsbetrieb. Vor wenigen Tagen unterhielt ich mich mit meinem Kollegen Hartmut Dinkel über Gustav Werner, dem Begründer der Gustav Werner Stiftung, die heute ja Bruderhausdiakonie heißt. In Dettingen, in meiner letzten Gemeinde, steht noch ein Gebäude, das er damals vor etwa 150 Jahren für Menschen in Not gebaut hatte. Und was mich vor allem an ihm beeindruckt, ist die ungeheure Energie, die unbeirrbare Begeisterung, mit der er ans Werk ging, diese Unruhe, die der Mann noch hatte. Ja, das Evangelium brachte damals Unruhe und schied die Geister. Gottes Gebote wurden nicht einfach nur mit bürgerlicher Moral verwechselt, sondern sie wurden von Gustav Werner als Wegweiser gesehen, für die, die dem kommenden Gott entgegengehen und dies in ihrem Leben abbilden wollen. Wer vom kommenden Hochzeitsfest weiß, braucht im Leben nicht mehr Angst zu haben, ständig zu kurz zu kommen. Das ist die eigentliche Pointe. Wer weiß, was ihn erwartet, braucht nicht mehr klammern, sondern kann großzügig sein. Und sei es so großzügig wie Gustav Werner, der sein Leben jenen Menschen widmete, die damals als untauglich abgeschrieben worden waren. Aber auch seit diesem Aufbruch der sogenannten inneren Mission, seit Gustav Werner, ist die Zeit inzwischen lang geworden. Ich finde es trostvoll, dass in unserem Gleichnis alle eingeschlafen sind. Alle 10 waren müde geworden. Offensichtlich kann keiner so lange mit offenen Augen warten. Und er lässt ja auch furchtbar lang auf sich warten. Der Bräutigam, unser Herr, seine Hochzeit, sein sichtbares Reich. Und so schlafen sie ein. Und wissen Sie, ich finde das enorm hilfreich, dass immer wieder im Neuen Testament davon die Rede ist. Im Garten Gethsemane konnten die Jünger nicht mal eine Stunde wach bleiben. Wir sind also in guter Gesellschaft, wenn Jesus uns wachrütteln muss und auch mal enttäuscht ist von uns. Und trotzdem zeigte Jesus ihnen liebevoll, sah er ihnen liebevoll ins Gesicht, als er sie wachrüttelte. In unserem Gleichnis mussten sich alle 10 erstmal die Augen reiben, als es dann soweit war. Und wahrscheinlich gibt uns Jesus damit einen Hinweis darauf, dass er in jedem Fall überraschend kommt. Unsere Vorbereitung soll nicht von Zeitspekulationen geprägt sein. Er wird so überraschend kommen, wie ein Dieb in der Nacht, wie er es einmal sehr anschaulich gesagt hat. Die richtige Vorbereitung hängt nicht an zeitlichen Berechnungen, sondern am Öl in der Lampe. Und die Hälfte von den Wartenden erlebt dann auch eine schlimme Ölkrise, die sogar dann zum Ausschluss beim Hochzeitsmahl führt. Was war das Kluge an den klugen Jungfrauen und was war das Törichte an den Törichten? Wer kurzsichtig drauf schaut, könnte sagen, naja, die einen haben eben vorgesorgt. Da sieht man es wieder, eine rechte Vorratshaltung zahlt sich aus. Hauptsache, man hat genügend zusammengesammelt. Man weiß ja nie, was kommen kann, wenn er noch nicht gleich kommt. Also brauchen wir Goldreserven, Grundstücke, Aktienpakete, riesige Öltanks. So sieht doch Vorsorge aus. Aber davon hätten die 5 doch gleich ganz leicht den anderen abgeben können. Wenn es nur um die rechte Vorratshaltung gegangen wäre, im Sinne von irgendwelchen Schätzen, die man sammelt und hortet, dann wäre das Gleichnis sicher anders weitergegangen. Dann hätte Jesus am Ende des Gleichnisses dafür plädiert, nicht so hartherzig zu sein und etwas von den Vorräten abzugeben. Aber das Öl in den Lampen scheint etwas anderes zu sein. Und mit der rechten Deutung dieses Öls steht und fällt die Pointe unserer Geschichte. Denn eines ist klar, dieses Öl muss jeder selbst in seiner Lampe haben. Man kann nichts abgeben. Das Gleichnis spricht hier in einem erschreckenden letzten Ernst. Es ist wie beim Tod, den am Ende jeder von uns einmal selbst sterben muss. Martin Luther hat einmal zu diesem Gleichnis sehr eindrucksvoll gepredigt. Wir sind alle samt zu dem Tod gefordert und wird keiner für den anderen sterben, sondern ein jeder in eigener Person für sich mit dem Tod kämpfen. In die Ohren könnten wir wohl schreien, aber ein jeder muss für sich geschickt sein in der Zeit des Todes. Ich werde nicht bei dir sein, noch du bei mir. Hierein muss ein jeder selber die Hauptstücke, so einen Christen belangen, wohl wissen und also gerüstet sein, heißt es im alten Lutherdeutsch. Jeder muss das Hauptstück wissen und damit ausgestattet sein, ausgestattet mit dem ans Ziel bringenden Öl. Das könnte man vordergründig meinen, Luther spricht bei dem Hauptstück vom Wortlaut seines Katechismus, den man auswendig parat haben soll, wenn die Stunde des Todes kommt. Das ist sicher kein Fehler, genauso wie die richtigen Lieder eine ungeheure Hilfe sein können, wenn man sie auswendig kennt. Aber Luther meint nicht eine Gedächtnisleistung, um die es beim Öl geht. Nein, er sagt, der wahre Glaube, der ist's. Der ist das Öl, der Glaube an den Herrn Jesus Christus, der in uns brennt und uns am Brennen und Leuchten hält durch den Heiligen Geist. Der Glaube ist, der in uns brennt und uns am Leuchten hält. Und zwar durch den Heiligen Geist, also durch Gott selbst, der den Glauben wirkt und trägt. Glaube ist nichts anderes als die Liebe zu Jesus. Genauer gesagt unsere Gegenliebe, die von seiner Liebe entzündet wird. So wie es im Johannesevangelium einmal heißt, als Jesus dem Petrus die entscheidende Lebensfrage stellt: Hast du mich lieb? Achtet auf eure Liebe zu Jesus, wie die 10 Jungfrauen auf ihr Öl achten sollen. So verstehe ich unser Gleichnis. Und auch wenn wir noch auf den Bräutigam warten, ihn aber noch nicht wie eine Braut ihren Bräutigam in die Arme schließen können, soll diese Liebe zu ihm nicht erkalten. Noch lässt der, den wir lieb haben, auf sich warten. Aber wir haben verlässliche Zeichen seiner Liebe. Die Taufe ist dann wie ein Verlobungsring, den wir schon am Finger tragen können. Und die Bibel ist wie ein großer Liebesbrief, den er uns geschickt hat, damit wir besser warten können und unsere Liebe nicht erkaltet. Eine Braut, die den Ring des Verlobten einfach nur weglegt und die Liebesbriefe ungelesen verbrennt und auch bei den anderen Zeichen seiner Liebe dicht macht, die wird sich ihm entfremden, bis er schließlich gar nicht mehr für sie existiert. Und dann hat sich jedes Warten irgendwann erübrigt. Ja, lassen Sie mich schließen. Wie ist das mit dem Glauben, der die Zeit des Wartens überdauern kann? Jesus spricht von Öllampen, nicht von Halogenscheinwerfern mit 1000 Watt. Die Flamme dieser kleinen Lampen aus Ton ist klein und oft auch rußig. Oft kommen wir uns ja tatsächlich als ziemlich kleines Licht vor. Wie wenig ist da? Wie wenig können wir stolz sein auf unserem Glauben und unsere Gewissheit und Zuversicht? Aber dieses Licht wird genährt von jener Liebe zu Jesus, die Jesus einmal so auch zu Petrus gedeutet hat. Er sagte, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube und deine Liebe zu mir nie aufhöre. Amen.